merkwürdig. Schau dir das mal an, denkt er sich. Normal geht es doch immer ganz schnell. Normal macht es so und dann ist da nur noch ein verkohlter Rest übrig. Aber der hier, der brennt schon ganz schön lang. Hört ja gar nicht mehr auf zu brennen. Das muss ich mir genauer ansehen. So sagt er sich selbst. Und er geht ganz langsam näher hin. Dass so ein Busch in der Wüste Feuer fängt, das ist nichts Außergewöhnliches. Das passiert schon mal in der Hitze, aber der hat seine Aufmerksamkeit jetzt doch irgendwie erlangt. Er kennt es hier alles, die Hitze hier draußen. Er kennt den Sand, er kennt den heißen Wind, der über die Berge streicht. Das kennt er mittlerweile alles sehr gut. Er kennt auch die Stille normalerweise. Ab und zu mal ein Zirpen von Grillen, der Geruch von seinen Schafen. Das ist seine Welt mittlerweile. Es war nicht schon immer seine Welt. Eigentlich hat er es ganz anders gekannt. Eigentlich hat er Prunk und Protz gekannt am Hof des Pharao. Er hat es gelernt, dass man bedient wird. Sogar gewaschen hat man ihn, so wie man halt mit dem Prinz umgeht. Das war früher. Jetzt ist er ganz unten angekommen. Jetzt ist er weit weg von dem Umfeld, in dem er groß geworden ist. Jetzt ist er weit weg von allem beehrt werden, weit weg auch von seinem Volk. Er ist nämlich schuldig geworden. Er hat im Affekt einen Ägypter getötet. Und natürlich hat das die Lage für seine Schwestern und Brüder in Ägypten nicht besser gemacht. Seine eigene Lage hat es allerdings sehr viel schlechter gemacht. Also hat es eigentlich gar nichts gebracht. Andere Versager gehen ins Dschungelcamp. Er geht in die Wüste. Ist eigentlich beides ein Abstieg. Für ihn war es allerdings kein so ein ganz schlechter Weg in die Wüste, denn hier im Ausland, hier in Midian, da hat er die Frau fürs Leben kennengelernt. Er hat sie zum ersten Mal getroffen an dem Brunnen dort. Das weiß er noch ganz genau. Als er durch die Wüste da gekommen ist und sie wollte gerade die Schafe und die Ziegen tränken, da waren noch ein paar andere Männer und die hat er von der Wasserstelle weggetrieben. Dann hat sie ihn mit nach Hause eingeladen, er hat sie geheiratet. Zippora ist eine tolle Frau und auch sein Schwiegervater Jitro, ein beeindruckender, weiser Mann. Einen Sohn hat er mittlerweile auch schon, Gershom heißt er. Der macht sich als Hirte schon ganz gut, aber heute ist Mose allein hier draußen unterwegs mit den Schafen, um die er sich kümmert. Und der brennt immer noch, dieser Strauch. Es ist doch gar kein stabiler Baum, es ist gar kein edles Holz, es ist keine Eiche oder was ähnlich Imposantes, es ist eher so ein Gestrüpp, das hier brennt. Das lodert vor sich hin. Erstaunlich, denkt sich der Mose. Die Flamme sieht aus wie ein Engel. Vielleicht ist es ja eine Fata Morgana. Sowas gibt es hier draußen in der Wüste öfters mal, das hat man ihm beigebracht. Und es wäre als Erklärung ja eigentlich auch völlig okay. Aber irgendwie will er sich mit so einer vernünftigen Erklärung heute nicht abspeisen lassen. Seine Neugier ist stärker und die treibt ihn näher hin. Und deshalb geht er los und geht näher hin. In 2. Mose 3, Vers 1 bis 8 steht diese Geschichte. Mose aber hütete die Schafe Jitros, seines Schwiegervaters, des Priesters von Midian. Und er trieb die Schafe über die Steppe hinaus und kam an den Berg Gottes, den Horeb. Und der Engel des Herrn erschien ihm in einer feurigen Flamme aus dem Dornbusch. Und er sah, dass der Busch im Feuer brannte und doch nicht verzehrt wurde. Da sprach er, ich will hingehen und die wundersame Erscheinung besehen, warum der Busch nicht verbrennt. Als aber der Herr sah, dass er hinging, um zu sehen, rief Gott ihn aus dem Busch und sprach, Mose, Mose. Er antwortete, hier bin ich. Gott sprach, tritt nicht herzu, zieh deine Schuhe von deinen Füßen, denn der Ort, darauf du stehst, ist heiliges Land. Und er sprach weiter, ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Und Mose verhüllte sein Angesicht, denn er fürchtete sich, Gott anzuschauen. Und der Herr sprach, ich habe das Elend meines Volkes in Ägypten gesehen und ihr Geschrei über ihre Bedränger gehört. Ich habe ihre Leiden erkannt und ich bin herniedergefahren, dass ich sie errette aus der Ägypterhand und sie herausführe aus diesem Land in ein gutes und weites Land, in ein Land, darin Milch und Honig fließt. Liebe Gemeinde, wie gut, dass der Mose in der Wüste nicht einfach weitergegangen ist. Wie gut, dass er nicht gedacht hat, dass seine Fata Morgana, was er da sieht, Wie gut, dass er nicht gedacht hat, es sei schon alles irgendwie logisch oder normal oder erklärbar. Wie gut, dass seine Neugier, warum dieser Busch da nicht verbrennt, größer war, als die Erscheinung irgendwie routiniert einfach abzutun. Ich finde das was ganz Spannendes an dieser Geschichte und deshalb mache ich das heute auch ein bisschen zum Predigtthema. Gott weckt die Neugier von Mose dort draußen in der Wüste am Berg Horeb. Gott hätte auch ganz anders sich dem Mose zeigen können. Ja, diese Erstbegegnung von Mose hätte auch ganz anders laufen können. Er hätte irgendwie wuchtiger kommen können, irgendwie mit einem Sturm oder mit irgendwas, was man gar nicht übersehen kann. Irgendwas, was die Größe Gottes gleich zeigt. Aber er kommt nicht so wuchtig ins Leben von Mose. Er kommt nicht in dem Sturm und er kommt nicht in dem Erdbeben. Er kommt nicht, überhaupt nicht in etwas, das furchteinflößend wäre oder das dem Mose das Blut in den Adern gefrieren lässt. Sondern er kommt in einem Knistern und in einer Flamme. Da ist zunächst mal nicht mehr als ein brennender Strauch mit Dornen dran. Gott kommt ganz vorsichtig, kann man sagen, vielleicht fast schon unscheinbar, mitten da hinein, wo der Mose gerade ist. Das wird übrigens ein paar hundert Jahre später am gleichen Berg der Elia ganz ähnlich erleben. Der begegnet dort auch Gott, auch ganz vorsichtig. Da ist Gott nicht in dem Erdbeben und nicht in dem Feuersturm, sondern in dem sanften Windhauch. Am gleichen Berg, auch ganz zart und vorsichtig. Und wenn ich in mein Leben gucke, dann ist auch so, dass da Gott eigentlich sich nicht so wuchtig zeigt. Ganz selten so, dass man ihn kaum übersehen kann, sondern meistens zeigt er sich eher da, wo ich genauer hingucken muss. Eher leise, irgendwie vorsichtig. Gott poltert nicht mit Macht ins Leben von Mose hinein und auch nicht in meins, sondern bei Mose ist so, er weckt die Neugier in ihm. Das ist die Art, die Gott sich aussucht, um Mose zu begegnen. Das ist doch spannend. Er weckt die Neugier. Er macht auf sich aufmerksam, indem er seine Neugier weckt. Neugier ist was ganz arg Faszinierendes, finde ich. Die Neugier schafft es nämlich, dass Mose dahin geht zu diesem Dornenbusch, wo Gott ihm dann begegnet. Sie weckt sein Interesse. Die Neugier öffnet ihm die Augen, dass da irgendwas Spannendes ist. Sie richtet die Aufmerksamkeit von ihm auf diese Flamme, die da brennt. Die Neugier macht nicht irgendwie alles einfach. Sie nimmt ihm nicht die Vorsicht und auch nicht die Angst weg. Ich bin sicher, dass der Mose da nicht irgendwie schnell oder zügig hingelaufen ist zu diesem Dornenbusch, sondern eher vorsichtig, vielleicht auch so ein bisschen skeptisch, was denn da passiert. Vielleicht ist da auch noch Angst da. Das nimmt die Neugier nicht weg. Aber trotzdem ist sie so groß, dass sie größer ist als alle Befürchtungen oder als alle Vorsicht. Größer als die Gedanken, die so in dem Mose sagen, naja, das ist halt ein brennender Dornbusch, das kommt in der Wüste schon mal vor, ist ganz normal, geh doch weiter deinen Schafen nach. Das macht Mose nicht, er geht nicht weiter seinen Schafen nach. Die Neugier zieht ihn dorthin, wo Gott ihm begegnen wird. Neugier ist also irgendwie was Kraftvolles. Und Neugier ist auch irgendwie was Kindliches. Kinder sind Profis in Sachen Neugier. Die sind Fachleute in Neugier, im Neugierigsein. Denn die Neugier von Kindern macht sie zu Entdeckern. Weil sie neugierig sind, deshalb haben sie einen Blick dafür, wie spannend die Welt um sie herum ist, was es da alles zu entdecken gibt. Die Neugier gibt einer Faszination Raum und sie gibt den Mut, das zu erforschen und auszuprobieren, was man da alles so erlebt. Das kann man zum Beispiel erleben, wenn man mit Kindern spazieren geht. Das kennen Sie wahrscheinlich alle oder die Kinder haben ganz besonders. Ich habe das mal erlebt, als ich in der Grundschule Projekttage hatte, da habe ich was gemacht zum Thema Schöpfung und war mit den Kindern draußen und bin mit den Grundschülern gelaufen und mein Ziel war die Kapelle in Oberstetten. Habe das mir alles schön ausgesucht, wie man von der Grundschule dahin kommt, welchen Weg man da geht und wie lange man ungefähr braucht. Aber was ich nicht bedacht habe, war, dass an dem Weg ja ganz viele Käfer sind und Äste und Pfützen und Büsche und was nicht alles. Und dass es natürlich alles super spannend ist. Und so war es dann eben. Also wir waren dann da unterwegs, aber natürlich war jeder Käfer super spannend und jeder Ast war super spannend und die Pfützen und was nicht alles. Die waren einfach neugierig, was da so war. Das hat meinen Zeitplan ein bisschen ins Wanken gebracht, aber das fand ich natürlich irgendwie auch spannend, gell? Dass man sich an solchen Dingen einfach freuen kann oder die Spannung da drin sieht, was ich jetzt gar nicht mehr gesehen habe. Die Neugier öffnet Kinderaugen. Ist ja auch sowas, das steckt ja schon ein bisschen drin in diesem Wort, gell? Man ist gierig, diese Gier nach was Neuem, was Neues kennenzulernen, der Reiz, was Unbekanntes zu entdecken, ein Streben nach Neuem, das ist Neugier. Ich bin sicher, dass die Neugier ein Wesenszug ist, den Gott uns schon von Kind an mit ins Leben gelegt hat. Neugier ist nichts, was man erst lernen muss oder was man erst beigebracht kriegen muss. Neugierig ist immer irgendwie von selber, von ganz von Anfang an. Die Neugier ist in uns drin, die gehört zu uns schon dazu. Die hat Gott uns von Anfang an geschenkt. Vielleicht ist manch einer ein bisschen mehr neugierig und manch einer ein bisschen weniger neugierig. Da können Sie jetzt selber überlegen, zu was Sie sich da dazu zählen. Aber ich glaube, dass wir alle Menschen die Neugier in uns haben. Sie auch, ganz sicher. Möglicherweise ist es so, dass man sich als Erwachsener das nicht mehr so oft erlaubt, neugierig zu sein. Oder vielleicht, dass man sich nicht mehr so zugesteht, sich von der Neugier auch antreiben zu lassen. Aber meistens, wenn sie stark genug ist, setzt sich die Neugier dann doch auch irgendwie durch. Vielleicht hält man auch Neugier irgendwie ein bisschen für naiv oder nicht passend für Erwachsene, aber es stimmt nicht. Neugier gehört zu uns dazu, weil Neugier gibt uns ein Interesse für die Welt um uns. Die lässt uns erst interessieren für das, was um uns ist. Wenn wir nicht neugierig wären, dann würden wir total unbeeindruckt und vielleicht auch desinteressiert durch die Schöpfung laufen, die uns von Gott geschenkt ist. Wir würden vieles wahrscheinlich gar nicht wahrnehmen. Und deshalb ist sie so wichtig, die Neugier in uns. Im Grunde kann man sagen, Neugier ist eigentlich im ersten Moment nichts anderes als eine Störung unseres Alltags. Also wenn wir neugierig werden, dann stört es eigentlich das, wie es sonst geplant war oder wie es sonst hätte laufen können. Ist eigentlich eine Störung. Und vielleicht ist am Anfang wirklich nur das, ein kurzes Aufschauen oder eine kurze Ablenkung. Neugier muss nicht mit mehr beginnen, als dass sie uns den Kopf hebt oder dass sie uns hinsehen lässt oder aufhorchen lässt. Das reicht schon. Das macht die Neugier. Sie lässt uns aufhorchen. Und dann geht es weiter. Dann löst sie Fragen in uns aus. Dann stellen wir uns die Fragen, was bedeutet denn das, was wir da sehen? Oder was ist das überhaupt? Oder was kann man da alles noch entdecken? Neugier schafft es dann, dass sie uns die Richtung ändern lässt von unserem Alltag, von unserem Lebensweg, von dem, wie wir es vielleicht geplant haben. Und eigentlich, vielleicht lässt sie uns auch die Richtung ändern von unserem routinierten und eingeübten Glauben. Ich denke, dass Neugier auch eine ganz heilsame Störung des Alltäglichen sein kann, des Gewohnten, des Gelernten, auch was unseren Glauben angeht. Ich habe mich gefragt, als ich die Geschichte von Mose gelesen habe, kann es sein, dass ich vielleicht schon ganz oft an solchen brennenden Dornbüschen vorbeigelaufen bin in meinem Leben? Kann es sein, dass ich vielleicht ganz oft schon nicht hingeschaut habe oder übersehen habe, was Gott mir ins Leben gestellt hat? Oder vielleicht habe ich mir manchmal als ganz normal und verständlich zurecht erklärt, was vielleicht ein Rufen von Gott in mein Leben war. Kann ja sein. Wie oft war ich zu abgeklärt, wie oft war ich zu verkopft und wie oft war ich zu wenig neugierig, um dem nachzugehen? Liebe Gemeinde, ich glaube, Neugier ist was, was unser Glaube dringend braucht. Und vielleicht braucht es unser Glaube sogar mehr als Erklärungen und als das, dass man irgendwas verstanden hat. Vielleicht braucht unser Glaube Neugier dringender als Recht zu haben oder als Gewohnheiten. Ich glaube, wir brauchen in unserem Glauben dieses Verlangen danach, etwas zu entdecken, was Gott uns zeigen will. Das, was Gott uns ins Leben stellt, das dürfen wir nicht verlieren. Das wäre schade, wenn wir das verlieren, weil dann unser Glaube, bei unserem Glauben was ganz Wesentliches fehlt. Es kann doch nicht sein, dass es in unserem Glauben nur darum geht, dass wir Gott begreifen, dass wir ihn lernen, dass wir ihn irgendwie in unser Weltbild hineinpressen, sodass es alles passt, dass alles ruhig ist, dass alles entspannt bleibt. Ich denke, unser Glaube, der soll uns nicht nur Ruhe und Sicherheit bringen, sondern manchmal darf er uns auch aufrütteln. Manchmal darf er uns auch faszinieren. Manchmal darf er uns vielleicht auch erschrecken. Manchmal darf er uns weitertreiben, vielleicht auch auf einem anderen Weg, als wir es gedacht haben. Glaube sollte neugierig sein. Die Neugier, die wird uns helfen in unserem Glauben, dass wir Wagnisse eingehen, wo wir vielleicht vorher irgendwie zu vorsichtig gewesen wären. Die Neugier wird uns helfen, dass wir im Gewohnten auch noch das Neue entdecken, so wie die Kinder das tun, dass wir näher hinsehen. Das macht Neugier. Noch was die Neugier kann. Neugier im Glauben bringt uns Gott näher. Der Mose macht ja genau das. Der Mose geht näher hin, weil er neugierig ist. Er will das sehen, er will das ein bisschen erforschen, was da ist, diesen den brennenden Dornbusch oder diesen Boden Gottes, den er da drin gesehen hat. Und genau deshalb gibt es diesen Dornbusch ja auch, dass Mose näher kommt. Gott hat diesen Busch da brennen lassen, um genau das auszulösen im Mose. Die Neugier, die Aufmerksamkeit, dass sie auf ihn gerichtet wird. Das war Gottes Absicht. Das war die Art, die Gott sich für diese Begegnung, diese erste Begegnung mit Mose gewählt hat. Und der hat sich durch die Neugier antreiben lassen, ist losgegangen auf den Busch zu, näher zu Gott. Er hat sich Gott angenähert. Er ist ihm dann sogar ganz persönlich begegnet. Durch seine Neugier ist das passiert. Sonst wäre Gott nicht so nahe gekommen. Deshalb hat er ihn gefunden. Deshalb ist er auf diesen heiligen Boden gekommen, den Gott durch seine Gegenwart heilig gemacht hat. Der Mose selber hat ja nichts dafür gemacht, um Gott zu begegnen, außer das eine, dass er näher hingegangen ist, geleitet von seiner Neugier. Glauben wir eigentlich noch so? Glauben wir noch neugierig? Das frage ich uns heute Morgen, das frage ich mich und das frage ich Sie heute Morgen. Sind wir noch gespannt auf das, was Gott sich für uns ausgedacht hat? Fragen wir überhaupt noch danach? Lassen wir uns faszinieren, so wie es ein Kind tut? Vielleicht von was ganz Einfachem, vielleicht von was ganz Erklärbarem. Entdecken wir überhaupt noch das, was Gott uns vor die Augen unseres Glaubens setzt, was wir sehen können, was uns vielleicht auch durcheinander gebracht hat? Überlegen Sie mal einen Moment. Ich bin jetzt einfach mal einen Moment ruhig, dass Sie mal kurz nachdenken können. Überlegen Sie mal einen Moment, worauf sind Sie im Blick auf Gott neugierig geworden? Wobei sagen Sie, ich bin gespannt, was Gott daraus machen wird? Womit hat er Ihre Neugier geweckt? Oder womit könnte er Ihre Neugier wecken? Ich bin mal kurz ruhig, man darf sich gerne auch mit seinem Nachbarn unterhalten, wenn man dem sagen möchte, oh ja, da bin ich neugierig auf Gott. Einfach mal kurz eine Minute. Also vielleicht ist Ihnen was eingefallen, wo Sie neugierig sind auf Gott. Ich habe mir mal ein paar Antworten überlegt. Man kann ja neugierig sein, zum Beispiel darüber, wie Gott tatsächlich aussieht. Also wissen wir ja nicht, gell? Dass wie er von Angesicht zu Angesicht aussieht, aber da kann man ja neugierig sein. Man kann es ja neugierig fragen. Oder man kann sich fragen, ich bin neugierig, wann denn der Tag kommt, wenn Jesus wiederkommt. Kann ich gespannt drauf sein. Da muss man jetzt nicht nur Angst davor haben oder nicht nur rätseln, sondern man kann einfach auch neugierig sein. Man kann aufs eigene Leben bezogen neugierig sein. Ich bin neugierig, wo Gott mich hinführt in meinem Leben. Was hat er denn mit mir vor? An welchen Ort sendet er mich mal noch? Zu welchen Menschen sendet er mich noch? Kann man neugierig fragen. Ich bin neugierig, ob er mich gesund macht. Kann man auch fragen. Auch im Schweren kann man neugierig sein. Was macht Gott draus? Wie nutzt er diese Zeit? Oder auch auf ganz andere Dinge bezogen. Zum Beispiel, ich bin neugierig, was Gott aus unserer Kirche macht. Wo geht der Weg mit unserer Kirche hin? Man muss ja nicht nur traurig sein und nicht nur sagen, oh je, das wird alles schwierig, sondern man kann ja auch einfach auch neugierig sein, was draus wird. Oder man fragt sich, ich bin neugierig, wie groß Gottes Schöpfung tatsächlich ist. Gibt es ein Ende des Universums oder gibt es keins? Neugierig fragen. Ich glaube, da, wo die Neugier im Glauben Platz bekommt, da richtet sich der Glaube auf Gott aus. Und deshalb ist er was ganz Wertvolles. Das ist so was Wichtiges, neugierig zu sein, gerade im Glauben. Neugier kann nämlich den Glauben in Schwung bringen, ganz neuen Schwung bringen vielleicht. Gerade vielleicht da, wo wir denken, wir haben den Glauben eigentlich so gelernt, wir haben das Wesentliche vielleicht im Leben auch hinter uns gebracht. Vielleicht hat der Mose das ja auch gedacht, gell? Der hat ja einiges schon hinter sich gebracht. Der hat einen turbulenten Lebenslauf gehabt mit dem Aufwachsen in Ägypten und viel Aufmerksamkeit und dann den Weg in die Wüste und die Schafe hüten, Frau und Kind kriegen, beim Schwiegervater in der Nähe wohnen. Das Leben kann man da eigentlich gemütlich voll weiter oder auslaufen lassen. Vielleicht denkt der Mose so, vielleicht denken viele von uns so, ja. Jetzt bin ich in der Phase des Lebens, da lassen wir es voll auslaufen. Und dann auf einmal weckt Gott die Neugier. Und auf einmal kommt alles ganz anders. Weil er sich von der Neugier leiten lässt, weil er sich von Gott rufen lässt, wird er seine Frau in Midian zurücklassen und seinen Sohn. Und er wird nach Ägypten gehen und wird das Volk Israel aus Ägypten rausführen. Und dann wird er wieder dort ankommen, an diesem Berg Horeb. Und wird seine Frau mitnehmen und den Sohn und die Gebotstafeln und wird dann Richtung Kanaan aufbrechen. Da wird noch viel kommen im Leben von Mose. Viel, mit dem man noch gar nicht rechnen kann. In unserer Bibel gibt es noch reichlich Kapitel von Erlebnissen, die Mose danach noch hat, weil er sich von der Neugier hat leiten lassen. Wann haben Sie zum letzten Mal gedacht, weil Mensch, ich bin gespannt drauf, was Gott mit mir noch vorhat? Das ist ein Gedanke, den haben Jugendliche und junge Erwachsene natürlich vielleicht öfters, weil da einfach noch viel vor ihnen liegt. Aber ich denke, es ist nicht nur ein Gedanke für Jugendliche oder junge Erwachsene und auch nicht nur für Kinder, sondern es ist für jeden von uns ein wichtiger Gedanke. Was hat Gott eigentlich noch mit mir vor? Auch wenn viel schon im Leben eingespurt ist, dann ist es vielleicht sogar noch wichtiger, sich das so zu denken. Die Neugier auf Gott kann ihm nämlich die Gelegenheit geben, dass er uns ins Leben spricht. Dass wir nicht vorbeilaufen an diesem brennenden Dornbusch. Die Neugier ist das, was den Horizont erweitert. Das kann man an vielen schönen Beispielen sehen. Zum Beispiel war der Kolumbus einer, der war sehr, sehr neugierig. Der war so neugierig, der wollte eine neue Seeroute nach Indien finden. Und was hat er gefunden? Einen ganz neuen Kontinent. Ein ganz neuer Horizont ist da aufgegangen, nur weil er neugierig war. Oder der Otto Lilienthal, der hat sich die Vögel angeguckt und geguckt, wie die fliegen und fand es spannend und fand es neugierig, hat ausprobiert, das auch selber mal ein bisschen nachgebastelt. Und was ist daraus geworden? Man hat Flugzeuge entwickelt. Viel mehr draus geworden, als man jemals hätte denken können. Oder die Wissenschaftler, die den Weltraum erkunden, die sind natürlich auch angetrieben von ihrer Neugier. Sonst würden sie es gar nicht machen. Und man guckt immer weiter raus und man entdeckt immer mehr Neues. Oder auch jeder Ingenieur eigentlich braucht diese Gabe der Neugier, weil das ist das, was ihn antreiben kann. Das ist eigentlich eine wichtige Gabe für Ingenieure und ich finde für Christen eben auch. Wir Christen brauchen auch diese Gabe der Neugier. Ich war gestern ja auf dem Schönblick bei dieser Tagung der Kirchengemeinderäte. Da ging es darum, um Veränderungen, die auf die Kirche zukommen und wie man damit umgeht, weil ja eben viele Veränderungen auf uns zukommen und weil da viel Angst ist und viel Unsicherheit und man weiß einfach nicht, wo es hingeht. Und da habe ich in einem Vortrag mir folgenden Satz aufgeschrieben, den der Hartmut Hühnerbein da gesagt hat. Der hat nämlich gesagt, wer nicht neugierig ist, wer nicht fragt und nicht träumt, der verwaltet die Veränderungen nur. Ganz spannend. Man kann in Veränderungen, die anstehen, aber auch fragen, was hat Gott wohl mit uns vor? Was macht er draus? Man könnte auch über den Glauben genau das Gleiche sagen. Wer nicht neugierig ist, wer nicht fragt, nicht träumt, der verwaltet seinen Glauben nur. Man kann aber genauso gut auch neugierig im Glauben fragen, was hat Gott mit mir vor? Wo will er hin mit mir? Und dann geht auf einmal ein ganz weiter Horizont auf, vielleicht sogar ein viel größerer, als man erwartet hätte. Dann sieht man nämlich auf einmal Möglichkeiten, Ideen, die Gott hat. Er wird sie uns zeigen. Das sieht vielleicht manchmal mehr als nur den Schafhirtenalltag in der Wüste oder den Glauben, in dem er halt hineingewachsen ist. Der Mose hat viel mehr zu sehen bekommen als ein Feuerphänomen von einem brennenden Dornbusch in der Wüste. Er hat sogar viel mehr zu sehen bekommen als ein Engel, ein Bote Gottes, den er in dieser Flamme gesehen hat. Er ist dem lebendigen Gott höchstpersönlich begegnet. Da ist nochmal ein ganz anderer Horizont aufgegangen. Er hat mit Gott höchstpersönlich ein Gespräch geführt, hat mit ihm sogar diskutiert. Eigentlich wollte er sich nur ansehen, warum dieser Busch nicht runterbrennt. Nach mehr hat er gar nicht gesucht, aber er hat so viel mehr gefunden. Und da sehen wir ein letztes, was Neugier möglich macht. Sie macht sogar möglich, dass eine Beziehung entsteht. In dieser Begegnung am Berg Horeb, da beginnt eine Partnerschaft, die wird das Volk Israel aus Ägypten führen und bis ans gelobte Land. Gott und Mose, das ist ein Duo, das in der Wüste, im Hirtenalltag, im ganz normalen Leben von Mose zusammenfindet. Und es ist ein Duo, das, in dem jeder seinen Platz hat in dieser Beziehung. Der eine zieht sich die Schuhe aus und verhüllt sein Gesicht. Der andere ist der Gott von Abraham, Isaak, Jakob und von noch davor, noch danach. Es ist natürlich keine gleichwertige Beziehung und trotzdem, es ist eine Beziehung und es entsteht ein Gespräch fast auf Augenhöhe, kann man sagen, weil Gott sich so klein macht, weil er Mose so nahe kommt und weil der Mose gesagt hat, das will ich mir angucken. Aus neugierigem Suchen kann eine Begegnung mit dem lebendigen Gott werden. Aus neugierigem Annähern kann eine Beziehung werden mit Gott. Aus neugierigem Fragen können Gebete ein Gespräch in dieser Beziehung werden. Wir dürfen nämlich auch mit Gott reden. Wir dürfen ganz neugierig fragen. Und das, was Sie sich vorher überlegt haben in der kurzen Minute Stille, das, was Sie neugierig macht oder was Sie an Gott neugierig gemacht hat schon, das kann zu Ihrem Gebet werden. Man kann beten, Gott, was hast du denn mit mir vor? Man kann beten, ich bin gespannt, ob du mich heilen wirst. Man kann beten, wann kommst du denn wieder? Alles das, wenn man mit neugierigen Fragen betet, dann wird es, da bin ich sicher, ihren Glauben, ihre Beziehung zu Gott vielleicht eine ganz neue Richtung geben. Eine spannende Richtung. Eine Sache muss man zum Schluss vielleicht noch ein bisschen einschränkend sagen. Denn Neugier hat auch ein Problem. Eine Sache ist nicht so schön an der Neugier oder schwierig. Denn Neugier kann manchmal dazu führen, dass man in Probleme gerät. Sie kann sogar gefährlich sein, wenn sie einen zu weit treibt, die Neugier. Also wenn ein Kind zum Beispiel neugierig spüren will, wie heiß so eine Herdplatte tatsächlich ist, dann kann es schmerzhaft werden. Oder man kann sich die Finger verbrennen, wenn man die Neugier einfach machen lässt. Der Mose übrigens hätte sich auch fast die Finger verbrannt. Der wäre fast diesem brennenden Dornbusch zu nahe gekommen. Und was ist dann passiert? Dann hat Gott zu ihm gesagt, komm nicht näher, bleib da, wo du bist, auf dem heiligen Boden, aber komm nicht näher. Er hat ihn quasi davor bewahrt, sich die Finger zu verbrennen, zu nahe zu kommen. Wir dürfen darauf vertrauen, dass Gott uns bremsen wird, bevor wir es übertreiben mit der Neugier, bevor sie uns auf irgendwelche schwierigen Wege bringt. Aber wir können im Glauben Wagnisse eingehen, im Vertrauen darauf, dass er uns rechtzeitig bremst. Nur bitte bremsen wir uns doch nicht vorher selber schon. Nicht von vornherein. Lasst uns neugierig bleiben und auch neugierig glauben. Denn unser Glaube braucht genau das. Diese schöpferische, geschaffene, kindliche, mutige, antreibende Neugier. Amen.